Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
Uns wurde aus dem Unternehmen Tengelmann heraus von einem engen Vertrauten von Christian Haub geheimes Material zugespielt. Man hat ja unmittelbar nach dem Verschwinden die bis dato größte Such- und Rettungsaktion aller Zeiten im Matterhorn-Gebiet eingeleitet und trotzdem hat man vor Ort keinerlei Spuren eines Unfalls gefunden. Es wurde nie ein einziges Geschäft in Russland eröffnet, keine Filiale. Dafür wurde sehr viel Geld verbrannt. Umso verrückter, dass die deutschen Behörden nichts gemacht haben. Und das hat schlussendlich dann zu der Strafanzeige geführt, die wir gestellt haben.
Es ist Freitag, der 19. April und wir heißen Sie willkommen zu einer ganz besonders spannenden Folge der Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeier
und Martin Käble.
Vor ziemlich genau 6 Jahren, im April 2018, brach Karl Erivan Haub zu einer Skitour am Matterhorn auf. Er war damals Chef und Gesellschafter der Tengelmann-Gruppe und im Grunde einer der reichsten Männer Deutschlands. Und er sollte von dieser Skitour bis heute nicht zurückkehren. Das war ein eigentlich erfahrener Skibergsteiger, Haub, und er ist einfach verschwunden. Auch intensive Suchaktionen in diesem Gletschergebiet, also unwegsames Gelände, haben zu nichts geführt. Im Mai 2021 dann erklärte das Amtsgericht Köln Haub offiziell für tot. Doch die Umstände seines Verschwindens bleiben bis heute mysteriös. Es gibt Verbindungen Haubs zu dubiosen russischen Geschäftsleuten und undurchsichtige Geldflüsse. Und es liefen auch Nachforschungen interner Ermittler, deren Ergebnisse Zweifel daran aufwerfen, ob Haub tatsächlich bei diesem Bergunfall ums Leben gekommen ist. Seit Mitte April jetzt ist bekannt, dass auch die Staatsanwaltschaft Köln im Umfeld dieser Geschichte ermittelt. Und eine Journalistin, die sich seit Jahren sehr intensiv mit diesem Fall beschäftigt, und dieser Fall einfach keine Ruhe lässt, ist Liv von Bötticher von RTL. Und mit der habe ich über diesen seltsamen Fall gesprochen.
Das war die Woche.
Ja, die Nachricht dieser Woche war wahrscheinlich ohne jeden Zweifel der Angriff des Iran auf Israel. Mehr als 300 Drohnen, Raketen und Marschflugkörper hat das Mullah-Regime losgeschickt. Und der unmittelbare Schaden, den diese Waffen angerichtet haben, blieb erstmal äußerst gering. Zum einen hat sich dieser israelische Abwehrschirm, den wir ja alle kennen als Iron Dome, als ausgesprochen robust erwiesen. Zum anderen hat das Land aktive Hilfe bekommen bei der Abwehr des Angriffs von US-amerikanischen und britischen Kampfjets und Lenkwaffenzerstörern. Und auch sogar Frankreich und Jordanien haben sich beteiligt.
Ja, und dieser beispiellose Angriff ist bisher zumindest ohne größere Folgen geblieben, was das Militärische angeht. Aus wirtschaftlicher Sicht sieht so etwas natürlich immer etwas anders aus, zumal noch nicht ganz sicher ist, wie es eben militärisch, politisch weitergeht. Und bis jetzt steht auf jeden Fall fest, dass der fast ununterbrochene Aufschwung an den Börsen, den wir seit Jahresbeginn beobachtet haben, erst einmal vorbei ist. Die wichtigsten Leitindizes der Welt, den DAX eingeschlossen, die sind allesamt nach unten gerauscht. Es gibt eine Flucht in die in Krisen beliebte Anlage Gold. Und die Verunsicherung ist ganz eindeutig groß. Also genau das, was Märkte am meisten hassen.
Und die große Frage, die sich jetzt gerade alle stellen, ist, sind diese Risiken, die da drohen könnten, schon genug eingepreist, wie man so schön sagt? Da geht es vor allen Dingen ums Öl, also diesen Brennstoff, um den sich ja monetär im Nahen Osten das Allermeiste in der Regel immer dreht. Wir haben an dieser Stelle eigentlich seit dem Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel im Oktober immer wieder eine Losung ausgegeben, wenn man so will. Solange das Ganze eine lokal begrenzte Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hamas bleibt, werden sich auch die Auswirkungen für die Weltwirtschaft in Grenzen halten. Unkalkulierbar und wirklich kaum noch ausrechenbar wird es dann, wenn der Iran, also im Grunde die Schattenmacht, die hinter der Hamas steht, direkt in den Konflikt eingreift. Genau das ist jetzt aber passiert.
Ja, das Interessante ist allerdings, dass der Ölpreis, also genau der Gradmesser für Krisenlagen in der Region schlechthin, der hat nicht nur kaum reagiert, sondern er ist sogar unmittelbar nach dem Angriff um etwa 3% zurückgegangen. Also es wirkt wie ein Schulterzucken.
Und eine Erklärung dafür ist, dass die Märkte das Szenario dieses Konflikts im Grunde genommen tatsächlich schon eingepreist hatten. Also im Grunde bis zum gewissen Grade schon damit gerechnet hatten. Wir haben seit Ende 2023 so einen mehr oder weniger stetigen Anstieg des Preises der großen Referenzsorten gesehen, also WTI und Brent. Und das sieht so ein bisschen danach aus, als hätte dieser Angriff niemanden mehr so wirklich geschockt.
Ja, die Frage ist allerdings, kann man im Nahen Osten wirklich etwas einpreisen? Also es ist ja jetzt wirklich noch sehr schwer absehbar, wie dieser Konflikt sich weiterentwickelt, wie das alles noch weitergehen wird.
Ja, und das stimmt. Und es gibt mit Blick auf den Ölpreis, wenn man mit Experten spricht oder auch liest, was so von den einschlägigen Instituten veröffentlicht wird, eigentlich drei zentrale Faktoren, die diesen Weg in die Zukunft beeinflussen können und die eigentlich alle damit zu tun haben, wie Israel oder die USA auf diesen iranischen Angriff reagieren werden. Erstens, kommt es zu einem großflächigen israelischen Gegenschlag, bei dem auch iranische Förderanlagen betroffen sind? Das wäre fast schon so eine Art Worst-Case-Szenario jetzt mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen, also und könnte eine Preisspirale in Gang setzen. Ein anderes Szenario, der Iran blockiert die Wasserstraße von Hormus, eine der wichtigsten Schifffahrtswege für das weltweit gehandelte Öl. Etwa 20% dieser Menge werden durch diese Wasserstraße transportiert. Oder, und das wäre sozusagen so, wenn man so will, das softe administrative Szenario, das hieß, dass die Sanktionen, die es ohnehin schon gegen den Iran gibt und die den Handel mit iranischem Öl erschweren sollen, wieder strenger durchgesetzt werden. Also da geht es dann darum, dass Raffinerien oder Häfen mit Strafen belegt werden, wenn sie mit iranischem Öl handeln.
Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Preise an den Märkten ja auch die Erwartungen für die Zukunft ausdrücken, dann kann man sagen, die ersten beiden Szenarien, also den Angriff auf Förderanlagen oder die Blockade der Transportwege, hält dann wohl offenbar kaum jemand da draußen für realistisch. Dann würden wir nämlich über Preise deutlich jenseits von $100 pro Barrel reden, von denen wir derzeit schlicht weit entfernt sind.
Barrel ist ja dieser Ausdruck für, ich glaube, 159 Liter pro Fass.
Und dass die Sanktionen schärfer umgesetzt werden, könnte hingegen tatsächlich schon in dem Anstieg der vergangenen Monate eingepreist sein.
Aber es ist natürlich so, das wissen wir alle, auch Märkte wissen nicht, was kommt. Und sie bepreisen angenommene Risiken, können aber auch natürlich von völlig neuen Ereignissen komplett überrascht werden. Aber es ist immerhin schon festzustellen, dass es in dieser ja sehr brenzligen Lage, die wir ja auch alle als sehr brenzlig wahrnehmen, zu Recht auch, was das angeht, erstmal eine relative Gelassenheit gibt. Und das ist tatsächlich der Zustand, in dem wir uns aktuell befinden.
Ja, und es ist leider zu befürchten, dass das Thema wahrscheinlich auch wieder hier im Podcast nochmal in naher Zukunft gefeatured werden muss.
Die Stunde Null. Das Gespräch.
Ja, meistens sprechen wir an dieser Stelle ja mit Managern oder Unternehmerinnen über deren Geschichten und deren Firmen und das, was sie noch so vorhaben oder was sie in der Vergangenheit gemacht haben. Heute hingegen haben wir ein Interview mit einer Kollegin von mir, also mit einer Journalistin, nämlich mit der Reporterin Liv von Bötticher von RTL. Gleich dazu gesagt, Kapital gehört zur gleichen Mediengruppe wie RTL, weshalb Liv und ich uns auch öfter mal hier auf den Fluren über den Weg laufen. Und sie ist seit Jahren an einer wirklich mysteriösen Geschichte dran. Es geht um den Fall Karl Erivan Haupt.
Und das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, wie du jetzt gleich erzählen wirst.
Haupt war bis 2018 geschäftsführender Gesellschafter der Tengelmann-Gruppe, also einer großen Unternehmensgruppe, zu der Supermärkte, Discounter wie Kick oder auch die Baumarktkette Obi gehören. Das ist so ein Imperium, das pro Jahr um die 8 Milliarden Euro Umsatz macht und in vielen Ländern aktiv ist.
Haupt ist nun schon seit dem April 2018 verschwunden. Er brach damals zu einer Bergskitour am Matterhorn auf und kam nie wieder zurück. Es gab in dem Gebiet einer Gletscherregion sehr aufwendige Suchaktionen, die aber auch keine neuen Erkenntnisse brachten. Man musste davon ausgehen, dass Haupt beim Bergsport ums Leben gekommen war.
Das Kölner Amtsgericht erklärte den zum Zeitpunkt seines Verschwindens so 58-Jährigen dann im Jahr 2021 für tot. Das war aber nicht das Ende der Geschichte, denn seitdem reißen Hinweise, Gerüchte und Medienberichte nicht ab, wonach es gar keinen Bergunfall gegeben hat. Stattdessen könnte Haupt, so lautet zumindest eine Theorie, dieses Verschwinden inszeniert haben, und zwar um sich nach Russland abzusetzen. Und es gibt, das ist nicht eine reine Verschwörungstheorie, sondern es gibt tatsächlich Indizien für diese These, wenn auch bisher keine gerichtsfesten Beweise.
Und Liv von Bötticher, mit der du gesprochen hast, geht diesen Hinweisen nach.
Genau, sie hat sehr hartnäckig über Jahre hinweg recherchiert, sie hat mit den internen Ermittlern gesprochen, sie hat auch ein Team gehabt, das ihr dabei unter die Arme gegriffen hat. Also sie hat mit den internen Ermittlern gesprochen, die für Tengelmann nachgeforscht haben, also für das Unternehmen selbst. Und aus ihrer Sicht geht aus deren Ergebnissen klar hervor, dass die Geschichte vom Bergunfall nicht stimmt und auch nicht stimmen kann. Und sie hat diese Rechercheergebnisse auch den Behörden präsentiert, die darauf aber bisher so gut wie gar nicht reagiert haben.
Genau das ändert sich jetzt, oder?
Genau. Formell geht es jetzt muss man ganz präzise sein, juristisch. Formell geht es um eine Strafanzeige, die Livs Team vor einem Jahr gestellt hat. Darin wird Christian Haupt, also dem Bruder Karl Erivans und dem jetzt aktuellen Tengelmann-Chef, vorgeworfen, er habe unter Eid eine falsche Versicherung abgegeben, eine falsche Aussage getätigt. Christian Haupt habe nämlich ausgesagt, ihm hätten keine Hinweise darauf vorgelegen, dass sein Bruder noch lebt. Obwohl, und das ist der Vorwurf, ihm diese Hinweise sehr wohl vorgelegen hätten.
Und genau das ist es, was jetzt Bewegung in den Fall bringt, oder?
Zumindest ermittelt die Staatsanwaltschaft Köln, die zuständig ist, jetzt wegen des Anfangsverdachts einer falschen eidesstattlichen Versicherung gegen Christian Haupt. Und warum das so interessant ist, was davon zu erwarten ist und weshalb Liv von Bötticher sich ja zu diesem ziemlich ungewöhnlichen Schritt einer Anzeige entschieden hat, das erzählt sie jetzt im Interview. Hallo Liv von Bötticher in der Stunde Null.
Hallo.
Wir haben ja so ein bisschen jetzt schon eingeführt in das Thema und haben diesen ja sehr mysteriösen Fall so ein bisschen schon erklärt, der sich damals am Matterhorn abgespielt hat und von dem wir immer noch nicht wissen, was da eigentlich genau passiert ist. Wann sind dir in deinen Recherchen das erste Mal Zweifel an dieser Unfallstheorie gekommen?
Also meine Recherchen begannen ja im Januar 2021 und eigentlich ab Januar 2021 waren diese enormen Zweifel vorhanden, weil, das muss man jetzt an dieser Stelle nochmal deutlich sagen, uns wurde aus dem Unternehmen Tengelmann heraus von einem engen Vertrauten von Christian Haupt geheimes Material zugespielt. Das sind Dokumente, die zum damaligen Zeitpunkt eine bereits 3 Jahre andauernde interne Recherche quasi niedergeschrieben hatten. Und wir haben Zugang zu diesen Dokumenten bekommen und in diesen Dokumenten wird ganz klar gesagt, eigentlich schon in der Woche nach dem Verschwinden im Jahr 2018 war die Wahrscheinlichkeit für einen Bergunfall bei lediglich 5%. Und diese Erkenntnisse wurden aber nie mit den Behörden geteilt.
Das ist ja also eine erstaunlich genaue Bezifferung, diese 5%. Es heißt ja eigentlich vor allem wenig. Also man ist nicht davon ausgegangen, dass das wirklich stimmt. Jetzt ist natürlich die Frage, die alle interessiert, was sind das für Indizien, die das so stark gemacht haben, diese Überzeugung, dass es kein Unfall war?
Zunächst muss man sagen, man hat ja unmittelbar nach dem Verschwinden die bis dato größte Such- und Rettungsaktion aller Zeiten im Matterhorn-Gebiet eingeleitet. Man hat eine Kostenfreigabe seitens der Familie gehabt, dass man wirklich alles machen kann. Da wurden offenbar auch Militärsatelliten angezapft. Es wurden, ja, es klingt unglaublich, es wurden private Helikopter benutzt, um da aber auch Militärhelikopter-Zubehör anzubauen, weil die höher fliegen können, die privaten Helikopter. Also es wurde nichts unversucht gelassen und trotzdem hat man vor Ort keinerlei Spuren eines Unfalls gefunden, dafür aber eine jede Menge Auffälligkeiten, dass möglicherweise etwa eine andere Theorie reinspielt, nämlich ein selbstgewähltes Abtauchen, möglicherweise nach Russland, weil man schon vor Ort festgestellt hat, es gibt Verbindungen nach Russland, sehr, sehr auffällige Telefonate, die in der Nacht vor dem Verschwinden geführt wurden mit einer russischen Person. Vor Ort sind dann noch zwei dubiose Gestalten aufgetaucht, die das Hotel beschattet haben, die man später aus den Akten, geht das hervor, dem russischen Geheimdienst zuordnen konnte. Und all diese Sachen wurden eben nicht mit den Behörden geteilt.
Wenn du sagst, die Mann dem russischen Geheimdienst zuordnen konnte, das ist alles auch Ergebnis dieser internen Ermittlungen, von denen du gesprochen hast, ja?
Genau, und da muss man jetzt einmal kurz das erklären auch. Und zwar der Sicherheitschef von Tengelmann, also der konzerneigene Sicherheitschef, wurde zunächst beauftragt, den mutmaßlichen Unfall zu untersuchen und mit den Schweizer Behörden zu kooperieren und hat einen Krisenmanager hinzugezogen. Beide Männer kommen ursprünglich aus dem Umfeld der deutschen Bundeswehr. Der Krisenmanager ist ein ehemaliger Kampfschwimmer und KSK-Soldat, war in Afghanistan im Einsatz. Also das sind Profis, muss man sagen. Und diese beiden Männer haben ziemlich schnell festgestellt, dass es offensichtlich kein Unfall war und haben ihre Zweifel am Unfall auch unmittelbar mit der Familie und dem Unternehmen geteilt. Und in dem Zusammenhang wurden dann sehr, sehr schnell Ermittlungen nach Russland verlagert. Da gibt es auch Berichte, die uns vorliegen. Die sind auf Juni 2018, also auf wenige Monate nach dem Verschwinden datiert, wo bereits unter anderem die mutmaßliche Geliebte Veronika E. beschattet worden ist.
Und diese mutmaßliche Geliebte Veronika E. ist ja auch die Person, die ihr in Verbindung oder die beziehungsweise die in diesen Protokollen in Verbindung gebracht wird mit dem russischen Geheimdienst, richtig?
Unter anderem, genau. Also Veronika E. ist sicherlich eine Schlüssel Person, weil sie ist nachweislich schon viele, viele Jahre im Leben von Karl-Erich von Haupt da, in welcher Rolle oder Funktion, ob sie wirklich eine Geliebte war oder ob sie eher eine Art Geschäftsbeziehung zu ihm hatte, das können wir nicht sagen, aber es gibt und gab einen engen Kontakt. Und natürlich hat man sich dann schnell die Frage gestellt, wer ist diese Frau, und hat sie durchleuchtet und hat festgestellt, dass sie zumindest offiziell für eine Art Eventagentur namens Russian Event arbeitet, die allerdings ich sag mal, sehr auffällig ist, weil sie keine nachweisbaren Events so auf den ersten Blick macht. In einem Hinterhaus irgendwo in St. Petersburg sitzt. Da werden wieder viele Fragen aufgeworfen, welche Rolle diese Agentur eigentlich hat. Und der Rückschluss der internen Ermittler war nach Rücksprache auch mit anderen Personen, dass das eine quasi Schattenagentur des FSB ist, um möglicherweise mit Ausländern in Kontakt zu treten oder eben im Ausland auch unerkannt operieren zu können. Das können wir nicht beweisen, aber die Agentur ist wirklich sehr auffällig.
Wenn wir diesen Spuren jetzt erstmal folgen und sagen, da ist ja offensichtlich ein großer Aufwand betrieben worden, wenn diese These stimmt, dass es sozusagen kein Unfall war, um Karl-Erich von Haupt irgendwie aus dem Spiel zu nehmen und wahrscheinlich irgendwie nach Russland zu bringen oder ihnen die Möglichkeit zu geben, nach Russland zu verschwinden. Also das, was sich natürlich sofort fragt, warum das alles? Also warum wird so ein Aufwand betrieben, um einen Menschen verschwinden zu lassen?
An der Stelle zitiere ich jetzt einfach einmal aus einem dieser internen Dokumente, so wie es intern gesehen wurde bei Tengelmann, nämlich, dass Karl-Erich von Haupt möglicherweise Geschäfte mit russischen Partnern gemacht hat, die ihn, Zitat, in der westlichen Welt in Bedrängnis bringen könnten. Wir haben uns diese Geschäfte und Geschäftspartner angeschaut, und natürlich ist sehr auffällig, dass das Plus-Russland-Geschäft, was zwischen 2010 und 2015 auf dem russischen Markt stattfinden sollte.
Also mit Plus ist diese Supermarktkette geplant, die wir vielleicht noch in Erinnerung haben, genau. Die es in Deutschland ja gar nicht mehr gibt.
Aber. Genau, damit ist diese Supermarktkette gemeint, und rund um dieses Geschäftsabenteuer, sage ich jetzt mal, gibt es sehr viele Fragezeichen, weil es wurde nie ein einziges Geschäft in Russland eröffnet, keine Filiale. Dafür wurde sehr viel Geld verbrannt. Und gleichzeitig war die Wahl der Geschäftspartner sehr auffällig, weil die drei Personen, die hinter dem russischen Teil des Joint Ventures stehen, sind gleichzeitig auch Anteilseigner der Rosefro Bank. Und die Rosefro Bank ist wiederum zwischen 2010 und 2014, also zeitgleich mit dem Plus-Russland-Geschäft, in einen der größten Geldwäscheskandale der jüngeren russischen Geschichte verwickelt, den sogenannten russischen Waschsalon. Und da muss man sich natürlich fragen, warum ein deutsches Unternehmen, ein Weltkonzern, muss man ja sagen, warum man da Geschäfte eingeht mit Personen, die also keiner normalen Prüfung eigentlich standhalten würden als zuverlässige Geschäftspartner. Und in dem Zusammenhang ist sehr interessant, dass auch die eigene interne Revision bei Tengelmann Alarm geschlagen hat. Da konnte ich auch aus dem Umfeld mit Personen sprechen, die gesagt haben, also es war eindeutig, dass da Gelder verschwinden, aber Karl-Erich von hat es unterbunden, da weiter zu ermitteln.
Also man kann so ein bisschen zusammenfassen, es sind sehr viele Anzeichen dafür da, dass da irgendwas falsch gelaufen ist oder sehr, sehr merkwürdig gelaufen ist, aber ein ganz klares Motiv lässt sich daraus nicht destillieren, weil dazu vielleicht einfach noch Informationen fehlen, und Puzzlestücke, die man noch nicht zusammensetzen konnte.
Also ein Puzzlestück, das haben wir, und zwar ist das einer der Geschäftspartner namens Sergei Grischin. Sergei Grischin ist inzwischen auch tot, unter nicht geklärten Umständen gestorben. Und Sergei Grischin hat etwa im Jahr 2017 öffentlich verkündet in einem Video, dass er auspacken möchte über alle Personen, die in einen großen Skandal und Betrug involviert sind. Das könnte unter anderem der russische Waschsalon sein. Und etwa um diesen Zeitraum hat der Sicherheitschef von Tengelmann angegeben, dass Karl-Erich von Haupt sich überwacht gefühlt haben soll, dass er das Gefühl hatte, er wird abgehört, und hat daraufhin seinen Sicherheitschef angewiesen, zu gucken, ob da irgendwas nachgewiesen werden kann. Das konnte man in dem Moment nicht, aber kurze Zeit später ist Karl Erivan Haupt dann verschwunden.
Okay, also das heißt, wenn man zusammenfasst, es gibt viele Anzeichen dafür, dass da irgendwas faul ist und falsch gelaufen ist und das nähert so ein bisschen auch die Zweifel tatsächlich an dieser Bergunfalltheorie, beziehungsweise es lässt vermuten, dass da möglicherweise was ganz anderes passiert ist. Jetzt ist ja sozusagen die Frage, die man sich so ein bisschen stellt, dass sowas kann doch dann nicht nur Teil einer internen Ermittlung sein, sondern irgendwann müssten da doch richtig reguläre deutsche Behörden eigentlich anfangen zu ermitteln, wenn so ein Verdacht besteht.
Ja, das ist eben der riesengroße Skandal, dass das nie passiert ist bis jetzt, weil jetzt ermittelt ja die Staatsanwaltschaft. Und das Verrückte ist ja, dass die amerikanischen Behörden FBI und CIA bereits mehrfach ermittelt haben, offensichtlich, nämlich zum einen unmittelbar nach dem Verschwinden in Zermatt waren sie vor Ort und zum anderen haben sie einen der beiden internen Ermittler auch in einer Art, sage ich mal, Verhörsituation befragt, zu siebt, so wurde uns erzählt. Und das ist natürlich ein ganz enormer Aufwand seitens der Amerikaner, wobei man kurz sagen muss, Karl Erivan Haupt ist auch amerikanischer Staatsbürger. Umso verrückter, dass die deutschen Behörden nichts gemacht haben. Und das hat schlussendlich dann zu der Strafanzeige geführt, die wir gestellt haben.
Dann lass uns doch ein bisschen genauer mal zu dem Hintergrund dieser Strafanzeige kommen. Die habt ihr vor ungefähr einem Jahr, nicht? Ich glaube,
genau, das war im Mai 2023.
Mai 2023 gestellt. Und das Ziel, das hast du ja gerade schon so ein bisschen geschildert, war eigentlich Ermittlungen ins Rollen zu bringen, wo dann irgendwann, ja, irgendwo enden dann ja auch die Kapazitäten, dass wir das Journalisten machen können einfach. War das so ein bisschen so der Hintergedanke?
Ja, also journalistisch haben wir wirklich alles gemacht, was man machen kann. Es gibt eine Doku, es gibt ein Buch, es gibt einen Podcast, also wir haben alles gemacht so. Und trotzdem hatte das lange Zeit keine juristischen Konsequenzen. Und jetzt ist es so, Christian Haupt hat im Jahr 2021 eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, wonach er keinerlei Informationen über den Verbleib seines Bruders hat und er auch erst im November 2020 mit den Ermittlungen rund um das Verschwinden irgendwie angefangen hat. Und diese zwei Punkte sind aus unserer Sicht ganz klar falsch, weil es gibt ja diese Dokumente, die uns auch vorliegen, diese internen Ermittlungsberichte, die auf Juni 2018 datiert sind. Es gibt einen anderen Bericht, der ist auf August 2020 datiert. Es gibt eine interne PowerPoint-Präsentation, wo die Möglichkeit des Verschwindens nur bei, die Möglichkeit eines Unfalls nur bei 5% liegt. Und all das liegt vor und all das könnte man ja auch als Indizien werten. Und die Aussage, erst nach 2020 im November angefangen zu haben mit den Ermittlungen, ist aus unserer Sicht falsch. Und da stellt sich die Frage, warum wird hier wieder besseren Wissens eine Aussage getätigt, was soll verschwiegen werden?
Das heißt, es ist wie so oft in juristischen Dingen so, es geht erstmal gar nicht um die Frage, lebt Karl Erivan Haupt noch oder nicht? Das ist eigentlich nicht Gegenstand der Ermittlung der Staatsanwaltschaft, sondern die Frage ist, hat Christian Haupt, also der Bruder von Karl Erivan Haupt, eine falsche eidesstattliche Aussage gemacht, als er behauptet hat, ihm habe keinerlei Indiz dafür vorgelegen, dass sein Bruder noch am Leben sein könnte.
Genau, und dazu muss man eine ganz wichtige Sache an dieser Stelle erwähnen, nämlich es wurde ja ein israelisch-amerikanisches Unternehmen damit beauftragt, das biometrische Überwachungssystem in Moskau, ich sage es jetzt umgangssprachlich, anzuzapfen und dort mit Bildern nach Karl Erivan Haupt zu suchen. Und aus unseren Akten geht hervor, dass so ein Bild für etwa 100.000 Euro besorgt werden könne. Das war der Wissensstand so Januar 2021. Und im Oktober, November 2022 konnte ich über Kontakte gemeinsam mit einem Rechtsanwalt Fotos einsehen, die genau über dieses israelische-amerikanische Unternehmen mutmaßlich gewonnen worden sind, die eine Person zeigen, die aussieht wie Karl Erivan Haupt, die unseren Recherchen nach Christian Haupt auch vorgelegen haben, bevor er die eidesstattliche Versicherung unterschrieben hat und die in einer späteren Folge eine erfolgsabhängige Vergütung ausgelöst haben, die an den Sicherheitschef von Tengelmann geflossen ist. Und das kann man unter anderem mutmaßlich in der Bilanz des Unternehmens des Sicherheitschefs auch nachweisen. Das heißt, da liegt einiges vor.
Ihr habt ja über die Zeit hinweg immer mehr solcher Indizien gesammelt, wie beispielsweise dieses Foto. Und es ist ja normal.
Es sind mehrere Fotos.
Oder mehrere Fotos. Und es ist ja normale Praxis, und das habt ihr ja auch getan, dass ihr damit mit diesen Erkenntnissen dann ja wahrscheinlich wieder auf Christian Haupt auch zugegangen seid und ja. Ihm die vorgelegt habt. Wie hat er denn da drauf reagiert?
Also diese Fotos sind natürlich ein Schlüsselmoment in der Recherche und auch die Tatsache, dass ich sie nicht nur alleine einsehen konnte, sondern gemeinsam mit einem Juristen, das wiegt natürlich schwer. Und wir haben Christian Haupt im Detail über die Fotos befragt. Also wir haben sie ihm genau beschrieben, haben gehofft, dass er sich dazu äußert. Allerdings haben wir keine Antwort auf diese Fragen bekommen. Es gibt allgemeine Statements, aber auf die expliziten Nachfragen, ob an dem und dem Tag, an der und der Stelle Fotos aufgenommen worden sind, ob es die Bezahlung gegeben hat und so weiter, gibt es gar keine Antwort.
Was könnte der Grund dafür sein, dass er gar nicht auf diese Erkenntnisse eingeht, dass er das auch gar nicht nutzt, die Erkenntnisse seiner, im Grunde ja seiner eigenen Ermittler, die er selbst ins Feld geschickt hat?
Auf die Frage kann ich jetzt aus juristischen Gründen nicht antworten, aber ich glaube, jeder Hörer kann sich seinen Reim machen.
Okay. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt jetzt, hat angefangen. Was erhoffst du dir von diesen Ermittlungen? Was glaubst du, was dabei rumkommt?
Also, was sehr vielversprechend ist und mich auch sehr freut und ein wenig auch überrascht hat, ist, dass man ja Medienberichten zufolge das Unternehmen des Sicherheitschefs offensichtlich durchsucht hat und dort auch mindestens einen Laptop, meine ich, gelesen zu haben, beschlagnahmt hat. Und nun werden die Behörden ermitteln und ich gehe davon aus, dass auch weitere Zeugen befragt werden, unter anderem vielleicht auch der Krisenmanager. Da gibt es verschiedene Personen aus dem Umfeld, die sicherlich einen Kenntnisstand haben zu dieser ganzen Sache. Und jetzt müssen wir geduldig sein, so schwer das auch ist.
Ja, also das wäre tatsächlich so ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Du hast dich ja, man kann fast sagen, in diesen Fall verbissen. Du arbeitest seit mehreren Jahren schon daran. Ist es tatsächlich jetzt so, dass du jetzt erstmal einfach geduldig sitzt und wartest, was da kommt an Ermittlungen? Oder macht ihr auch weiter und versucht ihr auch noch weiteren Spuren zu folgen? Moment.
Also es kommen immer wieder interessante Hinweise, dass sich nämlich jetzt Zeugen melden, die in der damaligen Zeit zum Beispiel im Unternehmen waren. Und gerade rund um die interne Revision ist es sehr, sehr spannend, weil das etwas faul ist an der ganzen Sache. Das war eben auch intern mehreren Menschen aufgefallen und sie wurden gehindert an der Aufklärung. Und wir müssen ja die Motive in der Vergangenheit suchen. Und deshalb ist es sehr wertvoll, dass sich jetzt eben immer mehr Menschen auch melden und so das Puzzle immer vollständiger wird.
Und hast du eine Hoffnung, dass irgendwann tatsächlich die komplette Wahrheit da rauskommen wird? Also was auch immer sie ist, das wissen wir alle noch nicht so genau.
Ja, die Hoffnung habe ich absolut. Und mein großes Ziel ist jetzt erstmal wirklich die Straftat, dass die nachgewiesen wird rund um die eidesstattliche Versicherung. Und ich denke, wenn das passiert ist, dann ebnet das den Weg, dass man eben sich wirklich mal auch in größerer Runde, also ich ermutige auch andere Journalistinnen und Journalisten, sich mit diesem Fall zu befassen, weil es ist ein riesengroßes Feld, es ist sehr wirtschaftlich getrieben, es hat viele Spuren nach Russland. Da gibt es noch viel zu entdecken.
Okay, wir sind alle sehr gespannt, was dabei herauskommen wird. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass auch andere Kolleginnen und Kollegen da dran sind, die sich darum kümmern. Liv, ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist.
Vielen Dank.
Nils, jetzt nochmal vielleicht deine Einschätzung nach diesem Interview. Was hältst du von dem Fall? Du bist ja auch Experte für Russland und russische Wirtschaft und russische Politik.
Also ich kann, glaube ich, so diese juristischen Einzelheiten nicht beurteilen. Ich kann auch, weiß auch nicht, wie viel da dran ist, weil mir diese Beweise nicht vorliegen, die von Böttcher ja vorliegen. Was mich aber sozusagen dazu gebracht hat, dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, als ich es vielleicht am Anfang gemacht habe, ist ja, dass wir eine Geschichte haben, die sich gerade parallel abspielt und die sich um den Konzern Wirecard in Deutschland abspielt, obwohl ja tatsächlich auch ein Manager sich unter sehr, sehr dubiosen Umständen nach Russland abgesetzt hat. Mit anderen Worten, man hat so das Gefühl, also so völlig aus der Luft gegriffen ist es nicht. Das ist ein Szenario, das zumindest durchaus vorstellbar ist. Und das ist so das, was ich, also neben den ja durchaus recht überzeugenden Indizien, ganz spannend und interessant an dieser Geschichte finde.
Ja, also wir leben auf jeden Fall in Zeiten, wo Dinge passieren, die man vielleicht früher eher nur in irgendwelchen Filmen oder Agentenfilmen vermutet hätte.
Ja, wobei ich da ja mal glaube, dass wir schon immer in solchen Zeiten gelebt haben und es uns nur immer so vorkommt, als sei die aktuell eigene Zeit gerade die spannendste. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit und das sehen Sie ja auch jede oder hören Sie ja jede Woche auch in unserem Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und vielleicht auch schon wieder in der kommenden Woche, wenn Sie geneigt sind, mit dabei zu sein. Alles Gute und tschüss.
Ciao.
Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.